Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.
Hallo, mein Name ist Olaf Lieser. Ich bin Co-Geschäftsführer von Optionsuniversum und mein Hintergrund ist, anders als bei vielen, die an den Märkten unterwegs sind, nicht Betriebswirt oder Volkswirt oder Kaufmann, sondern ich bin Diplom-Ingenieur und bin über meine Ingenieurswelt vor circa 20 Jahren zum Optionshandel gekommen und meine Firma zusammen mit meinem lieben Partner und Freund Christian Schwarzkopf namens Optionsuniversum. Die gibt es seit 2015 und wir möchten eigentlich an den Märkten nie mehr was anderes machen als Optionen. Das ist sozusagen unsere Leidenschaft. Und meine Edge, nenne ich das mal, ich werte die Kapitalmärkte mit meinen Ingenieurstools aus, die ich in meiner Ingenieursberufswelt vorher gelernt habe. Und die ersten Markterfahrungen seit vor 40 Jahren und wie gesagt, damals hat man die Aktie noch in der Sparkasse gekauft, so war das damals. Und Optionen, wie gesagt, seit 2006. Ich habe dieses Jahr tatsächlich im Mai 20-jähriges Optionshändlerjubiläum, also schon eine ganz schön lange Zeit.
Ja, und aus dem Börsenradiostudio grüßt Peter Heinrich. Wir sind in unserem mobilen Podcaststudio unterwegs. Der Call ging nach Düsseldorf von CapTrader. Hier ist die große Veranstaltung Deutsche Optionstage. Was ich bei dir spannend finde, wir unterhalten uns jetzt von Raumflug bis Optionswelt sozusagen. Du bist Raumfahrtingenieur?
Also genauer, das Studium heißt Luft- und Raumfahrttechnik, aber mein Schwerpunkt war die Luftfahrt. Ich habe auch schon tatsächlich 10 Jahre am Flughafen München gearbeitet. Weight and Balance Berechnung. Ich habe im Windkanal schon Tragflügelprofile untersucht als wissenschaftliche Arbeit. Ich bin Mitte, Ende 50, also ich habe auch schon einige Berufswege oder einen längeren Berufsweg hinter mir und bin tatsächlich ingenieurwissenschaftlich ausgebildet. Das ist tatsächlich mein Hintergrund, ja.
Also du bist Raumfahrtingenieur, hast viel Berufserfahrung, spielst sogar ein klassisches Instrument.
So ist es, ja.
Was spielst du?
Ich spiele das Cello, ja.
Hilft dieses Denken, Noten im Kopf, Denken in Physik und Timing beim Optionshandel oder ist es am Ende doch eher Bauchgefühl mit Zahlen?
Ich kann ganz klar sagen, das Bauchgefühl ist es nicht. Wir sagen manchmal so, Bauchgefühlhandel ist eine schlechte Strategie, sondern es muss eine Methodik dahinter stehen. Das heißt also, meine Ingenieurstools, sage ich mal, haben mir sozusagen geholfen, den Optionshandel zu lernen und zu verstehen, wie Optionsmärkte funktionieren, zu verstehen. Aber ich will jetzt, falls jetzt jemand hier zuhört, der noch nie Optionen gehandelt hat und sich überlegt, was machen möchte, ich möchte euch keine Angst machen. Man kann tatsächlich einfach Strategien anwenden, die sind entwickelt von Leuten. Ich will da nicht nur uns nennen, es gibt viele gute, fleißige Leute, die Strategien entwickeln. Wir machen das auch und dann kann man diesen Optionshandel betreiben. Und wer ihn richtig macht, der hat wirklich ein Edge, der hat einen Vorteil gegenüber denen, die nur long oder short den Markt gehen, den Aktienmarkt gehen.
Also man muss kein Nerd sein.
So ist es, ganz wichtig.
Okay. Aber man darf Nerd sein, oder?
Das heißt, man darf, ja.
Du bist dann quasi ein Paradebeispiel für Optionshändler, Mathefimmel, Excel-Liebe. Wer kein Nerd ist, da gibt es ja Software, die hilft. Also man muss vielleicht eine Strategie wissen, wo er funktioniert und tausende von Arten von Strategien, aber eigentlich wissen grob, wie sie funktionieren, aber die Software hilft.
Genau, also man sollte schon sich ein bisschen auskennen oder verstehen, wie denen funktionieren. Aber ich sag's mal so, wir sind vielleicht die Kfz-Mechaniker, die das Auto noch viel besser kennen. Aber wenn ich einen Führerschein habe und geübter Autofahrer bin, kann ich natürlich trotzdem fahren, ohne dass ich genau weiß, was sich im Inneren des Verbrennungs- oder für mich des Elektromotors abspielt. Und
das ist ein schönes Beispiel. Ich tanke Benzin, super, oder Strom und dann fahre ich los.
Und ich kenne die Verkehrsregeln, ich fahre vorausschauend und ich fahre sicher. Das musst du beim Optionshandel auch machen. Du hast Verantwortung, gerade wenn wir ein Stillhaltergeschäft, das sogenannte. Das heißt, wir nehmen Optionspräume ein und wir verdienen auch in Seitwärtsmärkten Geld. Es gibt ja 3 Marktrichtungen, nicht nur 2. Die Seitwärtsrichtung wird oftmals vergessen. Wir verdienen im Seitwärtsmarkt Geld, aber am Markt gibt es nichts umsonst. Und man ist als Optionsverkäufer oder auch genannt Stillhalter, so nennt man uns, ist man wie so eine kleine Versicherungsgesellschaft. Das heißt, ich verkaufe sozusagen wie eine Art von Versicherungspolice, zum Beispiel gegen fallende Märkte, wenn ich zum Beispiel einen Put verkaufe an einer Gegenpartei. Aber ich muss gutes Risikomanagement betreiben, sogar besser, als wenn ich einfach nur Aktien kaufe. Sonst mache ich einen Fehler und ich könnte große Verluste machen. Aber das Entscheidende ist, wenn ich die richtige Methodik anwende, dann ist man wirklich langfristig erfolgreicher als diejenigen, die glauben, Aktiengurus zu sein und wissen, wohin sich ihre Lieblingsaktie bewegt.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Okay, also selbst im Seitwärtsmarkt gut verdienen. Gehen wir einen Schritt zurück. Butterfly, Iron Condor, Chase Lizard. Also warum haben denn die Optionsstrategien eigentlich so coole Namen? Ist das ein bisschen Marketingstrategie oder steckt im Namen eigentlich schon die Logik der Strategie?
Also es ist im Prinzip der Versuch, sich in einer sehr abstrakten Materie ein bisschen sichtbar zu machen. Ja,
also eine Excel-Tabelle sozusagen
genau,
im Namen versehen.
Genau, also man sieht, wenn man so ein Butterfly hat, zum Beispiel ein bestimmtes Risikoprofil oder ein Iron Condor, ja, da hat ein bestimmtes Risikoprofil, wenn man das mal sieht, dann sieht man, wie sich so eine Strategie verhält, sozusagen bei steilen und fallenden Märkten oder im Seitwärtsmarkt oder wenn die Volatilitäten steigen und fallen. Und einfach diese abstrakte Materie sichtbar zu machen, dafür benutzt man gerne solche, da gibt es mittlerweile auch so wie Zebra-Strategie und es gibt lauter lustige Dinge, die einfach sozusagen es ermöglichen, dass man es mir besser vorstellen kann. Oder ein vertikaler und horizontaler Spread. Im Prinzip habe ich verschiedene Kontrakte, die ich kombiniere. Ich muss es mir irgendwie vorstellen können und das ist, um die abstrakte Optionswelt in unser konkretes Leben zu übertragen, benutzt man eigentlich solche Begriffe, ja. Und sie prägen sich gut ein.
Ja. Nutzen wir nochmal einen dieser Begriffe. Butterfly in einem Satz. Also euer Butterfly ist ja bekannt.
Ja, EF70. Ja.
Wenn du das, klär's doch mal für Einsteiger. Also ja, womit verdient man Geld und woran scheitert man typischerweise?
Genau, man verdient Geld im seitwärts und im schwach steigenden Markt. Das ist statistisch auch die häufigste, sind die meisten Tage. Das wird auf den Russell 2000, auf Optionen, auf den Russell 2000 wird es gehandelt. Und das ist eine ausbalancierte Strategie, die relativ unempfindlich für Marktbewegung ist. Solange es nicht den richtigen Crash gibt, ja. Wenn das so dahin dümpelt, so gerade so ein bisschen steigt und fällt und am Schluss ist dann nach 2 Wochen wieder dort, wo er heute war oder besser noch nach 4 Wochen, dann hat man allein durch die Zeitwertabnahme der Optionen dann entsprechend Geld verdient. Und ein Butterfly heißt, ich habe 2 gekauft und 2 verkaufte Puts, verschiedene Kontrakte und die balancieren aber den Hauptteil des Risikos gut voneinander aus, sodass dieser Trade ein recht gutmütiger Trade ist und auch ganz speziell, das ist ein Trade, der für Anfänger in der Optionswelt deswegen gut handelbar ist, weil er eben sehr milde reagiert, wenn der Markt sich stark bewegt. Wir sind jetzt kurz vor dem, keine Ahnung, wir sind in einem Krieg mit USA und Iran. Keiner weiß, wie am Montag die Börse öffnet. Wir führen das Interview an einem Samstag.
Also Airbag und Black Swan-Theorie, da können wir ja gleich weitermachen. Black Swan Hedge. Wir wissen nicht, ob die Wohle explodiert regelrecht. Genau. Was ist jetzt ein Airbag? Dein Airbag in einem Satz und was ist der Moment, in dem er wirklich gelebt werden muss?
Also der Airbag ist ein Trade, ein reiner Volatilitätstrade. Muss bei in der Optionswelt haben wir sozusagen nicht nur Long Shorts, sondern wir haben die, ich nenne es mal die dritte Dimension, die Volatilitätsdimension. Und der Airbag ist ein Trade, der davon profitiert, ist die sogenannte implizite Volatilität. Das ist eine Größe, die es nur in der Optionswelt gibt, dass die stark, stark steigt.
Also es ist ein extra Trumpf.
Das ist ein extra Trumpf, den muss ich natürlich richtig nutzen, den Trumpf. Und es könnte es mal durchaus sein, das ist jetzt am Montag, Anfang März, dass wegen diesem Krieg, wenn der Markt nach dem Wochenende reagieren kann, dass diese impliziten Volatilitäten, sprich die Optionspreise als Ganzes, sehr stark steigen. Und dann das, was wir den Airbag nennen, das reagiert dann stark und würde sich stark im Preis erhöhen.
Noch ein Begriff, einen machen wir noch, komm. Ratio Back Spread praktisch. Hedge.
Ein Airbag ist im Prinzip ein Ratio Backspread. Ich kann es auch geschwind erklären, was es ist. Ich verkaufe einen Put und ich kaufe 2 Puts. Dann habe ich schon ein Ratio Spread. Oder ein anderes Zahlungsverhältnis. Ich verkaufe 2 und kaufe 3. Und ein Backspread ist laut Sprachkonvention, wenn ich mehr Optionen kaufe, als ich verkaufe. Ja, also ich habe eine unterschiedliche Zahl Long- und Short-Optionen, weil es nicht so kompliziert ist. Und das macht diesen Trade genau aus.
Das ist perfekt. Ich meine, Laufzeit, Abstand der Strikes, Positionsgrößen, das gilt alles noch zu berücksichtigen.
Das gilt zu berücksichtigen. Das heißt, was ich gesagt habe, ist natürlich noch keine Strategie, sondern da muss man natürlich genau überlegen, genau welche Kontrakte ich warum auswähle. Ein Hedge-Trade soll dafür dienen, das Depot zu schützen, wenn es drauf ankommt, so ähnlich wie eine Autoversicherung, mir dann hilft. Also ich habe übrigens jetzt eine Bescheinigung, 35 Jahre unfallfrei Auto, ich bin auch stolz drauf. Ja. Das heißt, ich habe eine Autoversicherung und ich möchte sie niemals brauchen. Aber wenn ich sie brauche, dann ist sie für mich da und der Airbag macht das Gleiche. Also wenn es ein Airbag-Event gibt, das gibt es ab und zu alle paar Jahre, dann wird der Airbag aufgehen und kann mein Depot entsprechend schützen und vielleicht bullische Positionen, die ich habe, entsprechend sozusagen Verluste, die vielleicht auftauschen.
Also was man eigentlich bei einer Autoversicherung nicht haben will oder eine Brandversicherung, dass das Haus abbrennt. Bei Optionen ist es eigentlich recht schön. Also Kosten, Performance und die Realität seit 2018. Also ihr handelt ja diese Airbag-Strukturen mit eigenem Geld, oder?
Ja,
seit 2018.
Unbedingt,
Was kostet eigentlich so ein Airbag übers Jahr realistisch und wann wird es zu teuer, dass man es noch mit gutem Gewissen kaufen kann?
Airbag-Strategie ist eigentlich so angelegt, dass man die Kosten sehr klein hält. Also in manchen Fällen kostet da gar kein Geld. Im Jahr 2022 war es sozusagen ein bisschen das ungünstigste Szenario. Der Markt ist gefallen, aber taumelt abwärts, ohne dass der Airbag aufging. Ein Beispiel kann man schön erklären. Das Jahr 2022 war ein Bärenmarkt, wo die Volatilitäten nicht gestiegen sind, sondern konstant auf hohem Niveau waren. Das heißt, der Airbag hat nicht funktioniert. Ja? Dann hat er im Prinzip tatsächlich Geld gekostet. Das hängt immer von der Größe ab. Ich kann jetzt keine Zahlen nennen. Wir handeln mit sechsstelligen Depotgrößen typischerweise, unsere Kunden und wir. Und dann kann so ein Airbag in dem Jahr natürlich schon mal eine vierstellige Zahl kosten. Man kann ihn aber auch kleiner handeln.
Ja Mensch, vielen Dank. Zum Abschluss noch, ab und zu, hab dich mal gesehen bei Markus Koch im
ja,
Studio.
Ja.
Wie kam das zustande und handelt Markus auch mit Optionen oder schaut er da eher nur von der Seitenlinie zu?
Also Markus hat zu uns gesagt, er hat Optionsausbildung, er macht es manchmal, aber für uns ist es eine Hauptsache, für ihn nicht. Das heißt, deswegen, er nimmt uns manchmal mit dazu zu seinen Formaten in sozialen Medien. Habt ihr mich schon ein halbes Dutzend Mal dazu gemacht oder auch den Christian Schwarzkopf. Und wie bin ich hingekommen ins Studio? Das war im Prinzip was Eigenes. Wie gesagt, ich betreibe klassische Musik und ich hatte das, für mich ist es eine große Ehre.
Er spielt ja Jazz, ne?
Er spielt Jazz, das stimmt, ja.
Saxophon und?
Er ist Band-affin oder Jazz-affin und ich bin Klassik-affin. Und ich kam nach New York City und in die Carnegie Hall. Das ist eine der ganz großen Konzerthallen. Ich war nur ein kleiner Teil dessen, aber ich durfte auf der Bühne stehen und mit performen und das war großartig und ich wusste...
So professionell spielst du?
Also ich spiele...
Also im richtigen Orchester dann und...
Ja, also ich betreibe Musik schon recht lange, ja. Gab sogar mal, stand mal auf der Kippe, ob ich Berufsmusiker werde, so mit 13, 14. Ich habe mich dagegen entschieden, aber das war auch mal im Gespräch, ja. So kann das sein. Jeder Mensch hat viele Seiten, das ist meine Seite, ja.
Ja, da muss ich mich entscheiden. Du hast die Option.
Ich habe vor allen Dingen, damals hatte ich das Ingenieurwesen, ich war schlau genug, ich halte es immer noch für schlau. Es ist viel leichter in der freien Wirtschaft, in der Wissenschaft und Technik in Deutschland, was ein sehr technisches Land ist, seinen Lebensunterhalt verdienen als in der Musik. Ich habe das damals schon gewusst, ich halte es immer noch für schlau und die Musik kann ich machen, bis sie mich am Weltbuchstäblich in die Kiste legen, also bis ich alt bin. Musik werde ich immer machen, ich liebe es und na gut, was ich jetzt mache, Optionshandel auch, aber ich muss damit mein Geld nicht verdienen, das ist viel wert.
Ja, Olaf, danke für deine
Anregung. Danke auch, ja.
Danke.
Ihre Informationen rund um die Börse.